Schönen guten Abend. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Kepler-Salon. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin heute die Gastgeberin und als vierfache Mutter und dreifache Großmutter hat mich das Thema natürlich sehr interessiert, hat es mich auch viele Jahre und immer noch beschäftigt. Brauchen Kinder eine eigene Kultur? Ich möchte Ihnen gerne unsere Gäste heute vorstellen. Beginnen wir mit Bernd Dobesberger. Er ist hauptberuflich in der Erwachsenenbildung tätig, in der Stahlstiftung, die seit 1987 schon besteht und immer noch aktuell ist, wie ich heute selber erst erfahren habe. Ehrenamtlich ist er seit 1995. Bei den Kinderfreunden Oberösterreich Landesvorsitz hat er inne seit 1995. Herzlich willkommen. Peter Rinderknecht ist unser Gast aus der Schweiz. Damit ist die Herkunft geklärt. aus Zürich. Er spielt, schreibt, produziert seit 25 Jahren und hauptsächlich für junges Publikum. Er hat ein eigenes Theaterlabel, das nennt sich, was ich sehr spannend finde, Theater für wachsendes Publikum. Er spielt mit, macht Theater mit bekannten Theatermachern, Freunden, Musikern aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen. Er war bei Festivals auf der ganzen Welt zu Hause und immer noch. Ja, wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und die weite Reise gemacht haben. Und wir sind schon sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Ja. Markus Zeindlinger. Herzlich willkommen. Er studierte in Linz an der Anton Bruckner Privatuniversität Schauspiel und bereits seit 1990, also sehr früh, hat er schon eigene Themen, Projekte und Performance gestaltet. Er ist Leiter des Linzer Off-Theaters Theater Nix, vielleicht vielen von Ihnen schon bekannt. Seit 2008 und 2009 war er als künstlerischer Koordinator bei dem sehr erfolgreichen Projekt I Like to Move It, Move It. Hat er war er sehr stark eingebunden und da wird uns sicher auch einiges erzählen können, aber nicht nur, er arbeitet auch mit anderen Jugendtheatergruppen. Ist das richtig? Ja, kann man so sagen. Okay, herzlich willkommen. Wir haben uns im Vorgespräch geeinigt, es wird jetzt keiner ein Statement abgeben, es wird eigentlich gleich im Gespräch passieren. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sofort einsteigen. Bitte geben Sie ein Zeichen, dass Sie das Mikro bekommen. Es geht darum, dass der Abend aufgezeichnet wird und damit man auch dann Ihre Antworten hören kann. Also es geht jetzt nicht um die Akustik im Raum. Ja, ich würde sagen, das Thema ist sehr aktuell. Wir haben eine große Konkurrenz heute in Bucknerhaus. Ist der Film Kinderklangwolke. Wollten auch viele gern kommen, dann ist das Kino für Kinder, auch das Festival im Movimento. Ja, sehr aktuell. Ich habe im Internet recherchiert und es sind sage und schreibe 22 Millionen Eintragungen zum Begriff Kinderkultur. Ja, brauchen Kinder wirklich so viel Kultur? Stelle ich an Sie die Frage.
Ich habe natürlich würde ich jetzt gerne ein handfestes Statement abgeben, was sich gewaschen hat, würde ich jetzt sehr gern, kann ich aber auch nicht. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt zu diesem Thema und Für mich, ich bin ein Praktiker, ich mach Theater für Kinder. Mir ist aber egal, wie alt diese Kinder sind, die dürfen auch 60 sein oder 70. Und ich habe mal, vielleicht gelingt es mir, meinen Standpunkt zu diesem Aspekt ein bisschen von außen rum so zu definieren. Ich möchte ein paar Sachen erzählen, vielleicht wird es dadurch klar. Zum Beispiel, ich habe mal ein Stück gemacht und ich habe viel gearbeitet, 3 Monate viel gearbeitet mit guten Leuten und wirklich, es war also viel Arbeit, viel Bühne, ganz fest. Und dann war ich zu früh da und alles aufgebaut und dann kamen diese Menschlein, ja, die waren auch zu früh. Ich bin raus in der Garderobe und wir haben Blödsinn gemacht und ich habe mit einer Socke so Blödsinn gemacht, ja. Und drinnen war das Stück, wo ich 3 Monate gearbeitet habe. Und die saß also wirklich nur Blödsinn. Und dann kam einer zu mir und sagte, das ist das beste Theater, das ich je gesehen habe. Ja, das ist so ein Erlebnis. Ich habe da ein paar aufgeschrieben. So. Ein anderes war zum Beispiel die Initiation, wie bin denn ich zu ein Theatermensch geworden über Kinderkultur, so mein erstes und wichtigstes Erlebnis ging von einem Briefträger aus in unserer Gemeinde. Der hatte 8 Kinder. Also hat 8 Kinder, nein, es gibt nicht, hatte 8 Kinder und in einer 4-Zimmer-Wohnung. Es war verrückt, aber da war es warm. Ja, es war menschlich so warm. Und der hat im Keller unten hat er Theater gespielt. Und abends, und da war ich dabei, ich saß auf der Waschmaschine. Und ich war ein kleiner Mensch und er hat eine Schallplatte gehabt mit einer Oper und hat dazu Puppen gespielt. Und ich fand, ich war verändert. Das war so großartig, es war so wunderbar. Das ist ein weiteres Erlebnis. Ein anderes ist, und ich will eigentlich damit was beschreiben, was ich nicht so schnell auf den Punkt bringen kann. Ich habe ein Stück gemacht, wo ich um die Würde der Kinder, das hat mich so beschäftigt. Und in diesem Stück übergebe ich meine Rolle einem Kind aus dem Publikum und bringe es in ein Schiff rein. Ja? Und das ist dann, also, es geht nur um diese Hand, ich nehme das Kind, frage es, es geht um Würde und um auch fragst, darf ich dich was fragen oder nicht, es kann ja oder nein sein. Und es ist alles so vorbereitet, ich nehme das Kind und stelle es in ein Schiff. Und das ist ziemlich schön. Jetzt habe ich das in Australien gespielt und da war eine Riesendiskussion, weil es waren Leute da, Veranstalter da und auch aus England, weiß ich noch so. Und die hätten das gern genommen oder gekauft, aber es würde nie gehen, das würde nie, weil ich ein Kind auf der Bühne anfasse. Das war das hat einen Abend lang, wir haben sehr viel geredet. Auch, ich habe auch erfahren, dass von einem Lehrer, der seine Mädchen beim Turnen eher vom Ring fallen lässt, als sie aufzuhalten. Ja? Ich habe da auch erfahren, wenn ich das Stück, ich weiß es nicht mehr, wo in England spielen wollte, wie das gehen müsste, ich müsste einen polizeilichen Attest haben im Kostüm. Ja? Dann müsste ich die Mutter fragen und und das alles, ich merke, in diesen 25, bald 30 Jahren, wo ich das mache, es breitet sich in mir ein bisschen eine Traurigkeit aus. Und das hat mit unserem Thema des heutigen Abends zu tun. Auch daher, ich habe gedacht, ich bin ganz clever. In meiner Naivität habe ich gedacht, hallo, da gibt es doch, es ist November, der 20. November, Kinderrechte, ich gehe, Google, UNESCO, da hat es doch ein Recht der Kinder auf Kultur. Ist nicht so formuliert. Die Rechte sind aufgeschrieben, 20 Jahre jetzt, aber bei einem bin ich hängen geblieben und das ist das Recht des Kindes auf Partizipation. Und dieses Wort auf Teilnahme, da bin ich hängen geblieben, korrespondiert damit, wie ich mir zum Beispiel Theater machen für Kinder vorstelle. Ich habe immer gedacht, man könnte das eigentlich auch kulinarisch anschauen. Ich glaube, Kinder werden ganz viel mit schlechtem Futter gefüttert. Ja. Mit schnellem Futter. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste das auch so sein, wie eine Einladung. Und ich vergesse das Wort Partizipation nicht. Eine Einladung, wenn Eltern sagen, hey Kids, heute Abend gehen wir zum Chinesen. Ja. Ihr kennt den nicht und wir ziehen uns hübsch an. Wir essen vielleicht etwas, was wir nicht kennen. Wir sind neugierig, vielleicht bringt das was. Wir rennen nicht rum, aber irgendwie gibt das eine Feier und wir lernen was und wir sind zusammen. Ja. Ich habe immer gedacht, so müsste Partizipation eigentlich aussehen. Also, worauf ich hinaus will, wenn natürlich wollen wir so viel Kultur, so viel Unterstützung für unsere Kinder wie irgend möglich. Im Denken, im darüber nachdenken, habe ich gemerkt, wie viel meiner Meinung nach aus schlichtweg Kultur ein Platzhalter ist, wo Sachen übernommen und delegiert werden, wo ich denke, man muss doch einen, und das ist das, was mich so beschäftigt, man muss doch noch drunter gehen, den Stellenwert der Kinder in unserer Gesellschaft, ganz allgemein, in unserer Gesellschaft, wo sie erkannt sind als kommerziell ziemlich interessant. Ja? Und ich merke einfach, wie viel auch Theater, auch Kultur abdecken muss, und wie viel eigentlich, auch meiner Meinung nach, wo es nicht um die Kinder geht, sondern um die Erwachsenen. Und ich bin altmodisch geworden. Ich weiß, ich merke, ich bin ein Verfechter der Langsamkeit. Ich habe noch zwei schöne Wörter herausgefunden. Ich habe gemerkt, Gemütlichkeit ist ein schönes Wort.
Das ist aber ein österreichisches Wort.
Ja, das ist noch schöner. Etwas, was dem Gemüt gut tut. Und da lässt sich doch drüber nachdenken. Ja. Das kann, im besten Fall, kann das ein kulturelles Ereignis ja auch sein. Man ist zusammen, man ist nah, man hat einen Grund zusammen zu sein. Aber eigentlich Gemütlichkeit oder was dem Gemüt wohltut, würde ich so gerne auch in der Familie sehen. Wenn ich darüber nachdenke, wie das aussieht, dann werde ich schon traurig auch. Ein anderes Wort, was mir gefällt, ist nötig. Was ist nötig? Jetzt können wir das auch wieder übersetzen. Welche kulturellen Ereignisse für Kinder sind nötig im Sinn von notwendig? Notwendend. Was ist denn notwendig und wer erkennt welche Not? Und wie viele Stücke habe ich gesehen, wo ich weder eine Not noch irgendwas, wo es eigentlich nicht um die Kinder ging. Und ich habe einfach so viel gesehen, ich merke, es wird so viel Schrott über unsere Kinder ausgeschüttet. Und ich habe so alte Wörter gerne, Geduld und Langsamkeit und diese Sachen. Ich habe noch viel aufgeschrieben, ich glaube, meine 7 Minuten sind offen. Nein, was ich sagen will einfach, wenn wir über Kultur reden, ich finde, es geht auch um Streitkultur, es geht um Gesprächskultur, es geht darum, ob man unsere Kinder ernst nimmt und ernst nehmen in einem umfassenden Sinn, mit ihnen Alltag teilt. Und da krankt's so viel, dass man einfach schlichtweg keine Zeit mehr hat. Ich finde das wunderbar, Theater für alle Kleinsten. Ich habe schon wunderbare Sachen gesehen für Einjährige, Eineinhalbjährige. Daneben kann ich nicht wehren gegen das Gefühl, mein Gott, das müsste doch auch schön sein, wenn die Großmutter das tun würde. Ja, wenn was da öffentlich passiert und in einem Theater und wunderbar ist und wirklich, aber dass das nicht mehr den Platz hat bei uns, also daheim, wenn ich anfange so zu denken, finde ich viele Beispiele, aber das könnten Sie sich ja alle auch, können sich alle auch vorholen. Und in dieser Diskussion finde ich das spannend. Kultur für Kinder. Wo haben Sie denn Ihren Platz wirklich bei uns, in unserem Leben, in unserer und Erziehung und so? Und es gibt noch 15 Begriffe, die lassen wir jetzt. Ja, ich lasse es mal so weg.
Wer möchte jetzt?
Er ist der Zweite.
ich mache weiter. Ich schlage auch in eine ähnliche Kerbe, aber von einer anderen Seite. Ich muss sagen, ich habe es jetzt spannend gefunden, Elvin, dass du diese Frage so nochmal umgedreht hast und gefragt hast, brauchen unsere Kinder so viel Kultur? Weil ich habe auch am Anfang mit dieser Frage gleich mal Schwierigkeiten gehabt, brauchen unsere Kinder eine eigene Kultur? Wusste ich gleich gar nicht weiter, weil Kultur ist ja jetzt nicht teilbar. Also man kann ja jetzt nicht sagen, man hat eine Kultur für Kinder und dann hat man eine Kultur für Neo-Österreicher und dann hat man eine Kultur für Senioren, das geht ja nicht. Das heißt, möglicherweise ist die Frage ursprünglich mal eine Verschiebung, brauchen Kinder eine eigene Kunst? Kunst und Kultur wird ja bei uns so im Alltagssprachgebrauch immer synonym verwendet. Das ist aber vielleicht für die Diskussion dann nicht so spannend, weil du ja jetzt auch eigentlich diesen Kulturbegriff aufgemacht hast Richtung Alltag jetzt. Und ich komme, ich bin ja auch also Theaterpraktiker sozusagen, aber mit Kindern anders, weil ich nicht für Kinder spiele, sondern mit Kindern arbeite und mit Kindern auch Stücke arbeite, mit Kindern und Jugendlichen, muss ich sagen. Und deshalb kommt es jetzt ein bisschen von der anderen Seite, weil ich diese Frage nach der Kultur, da steht für mich schon auch dahinter, was wollen wir denn, dass unsere Kinder, also welche Kultur wünschen wir uns für unsere Kinder und welche Kinder wollen wir denn überhaupt haben? Also wenn man von diesem ursprünglichen Begriff des Kultivierens ausgeht, dass man etwas pflegt oder etwas hegt und irgendwie aufzieht, dann muss man sich, dann steckt da ja die Frage drinnen, wo soll es denn überhaupt hin mit unseren Kindern? Wie wollen wir sie denn kultivieren? Und derzeit ist die sozusagen die Kultur als Kunst, die ist ja sehr nah in unserer Gesellschaft sehr nah an der Kultur als Ware. Ja, das heißt, das Erste im Prinzip, wenn man Kunst für Kinder macht, ist, dass man sie auch zu diesen Kunstkonsumenten macht. Oder das ist halt das, was sie dann natürlich auch lernen. Und ich glaube, es gibt eh diesen Konsens, dass wir, natürlich brauchen wir eine Kunst für Kinder, die Kinder dort abholt, wo sie in ihrem jeweiligen Alter mit ihrem Weltwissen und ihrer Weltwahrnehmung stehen. Das macht ja auf jeden Fall Sinn. Nicht zuletzt deshalb, um sie auch neugierig zu machen auf das an Kunst und Kultur, was sie vielleicht in dem jeweiligen Alter noch nicht verstehen können. Mir geht es auch immer darum, dass ja dann trotzdem, dass man nicht alles runterbricht auf einen Level für Kinder, weil da muss ja auch ein Geheimnis bleiben, weil sonst wird Kunst ja zum Kinderkram. Ja? Also ist dann immer schwierig, Moby Dick in einer Stunde mal schnell abzuhandeln oder in 50 Minuten, weil es ist halt auch eine Arbeit, Moby Dick zu lesen, die ein ganz eigenes Vergnügen macht. Und wenn ich es eh mit 10 schon im Theater gesehen habe.
Interessiert es dann den Jugendlichen mit 20 gar nicht mehr?
Ist dann die Frage, ob nicht Moby Dick dann unter Kinderkram irgendwie so ein bisschen abgelegt wird. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Aber insgesamt so, was ich auch in der Arbeit mit Kindern erlebe, ist diese große Frage, und das Ziel jetzt mehr Richtung Schule. Und ich habe eben da auch in diesem Schulprojekt von Linz 09, diesem I Like to Move It, Move It, relativ viel Einblick bekommen, was geht und was noch nicht geht, ist die Frage, sehen wir unsere Kinder als Fässer, die wir mit Wissen und mit Kunst und Kultur füllen, oder versuchen wir, Rahmen herzustellen, innerhalb derer die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen machen können, dort, wo sie halt gerade sind. Ja? Und da ist es sicher so, dass mich Zweiteres mehr interessiert, und gleichzeitig ist es auch so, dass ich hier ein großes, vor allem in Österreich, ein großes Defizit orte. Also in Deutschland gibt es inzwischen Bundesländer, wo man auch in darstellendem Spiel zum Beispiel maturieren kann. Das ist auch immer so diese Grenzgeschichte, sollen dann Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern Theater spielen, oder ist es nicht schöner, wenn Künstler in die Schule kommen, die auch diesem, weil das sind zwei verschiedene Systeme, das System Kunst und das System Schule, und es ist doch schöner, wenn sozusagen das Fremde in die Schule kommt und da auch ein bisschen was durcheinander bringt, dann bleibt ja auch mehr. Überhaupt, aber abgesehen von dieser Frage, von sollen das jetzt die Pädagogen machen oder die Künstler, also gerade was beim Theater kenne ich mich halt ein bisschen aus, was da halt der Fall ist, was passiert ist, dass natürlich die Körper und die Menschen als Ganzes in Bewegung kommen. Das ist ja meist als Ganzes, mit allen Sinnen und mit dem ganzen Körper beteiligt bei Theater, Tanz und Performance. Und das ist ja was die Kinder eigentlich in dem jeweiligen Alter ziemlich nötig haben. Kleiner Ausflug jetzt, weil bei diesem I Like to Move It, Move It gab es auch eine Gesprächsreihe, wo wir Leute zu Gast hatten und einer von diesen Gästen war Gehirnforscher und der hat halt diese Sache erzählt, dass es gibt jetzt Gehirnforscher, die davon ausgehen, dass wir eigentlich nur ein Gehirn haben, weil wir uns bewegen. Warum hat ein Baum kein Gehirn? Der muss nirgends hin. Weil im Gegensatz zu uns Menschen, die halt auf diesen zwei Füßen diesen sehr prekären Stand haben in der aufrechten Haltung und die sich ständig im Raum orientieren müssen und die sich dann auch noch durch diesen Raum bewegen wollen, und da müssen ja irrsinnig viele Daten verarbeitet werden. Ja? Das heißt, es braucht ein großes Gehirn. Der Baum, der ist dort und der geht nirgends hin und der braucht kein Gehirn. Ja, aber das ist ja sozusagen genetisch programmiert. Beziehungsweise weiß man ja heute auch, dass in der Embryonalentwicklung, dass sozusagen die Gehirn- oder die Nervenentwicklung und die Bewegungsentwicklung immer Hand in Hand gehen. Es gibt diesen kleinen Embryo und dann bildet sich im Rückenmarkskanal, bilden sich die ersten Nerven und dieser Embryo bewegt sich oder beginnt sich zu bewegen. Das gibt Feedback auf die Nerven werden differenzierter und mehr. Das macht wieder möglich, dass andere Bewegungen passieren und so ist das ständig diese Feedbackschleife von sozusagen neuronale Entwicklung und Bewegungsentwicklung. Das gibt es ohne einander gar nicht. Das heißt, diese Trennung zwischen Körper und Geist ist auch im Lernen wirklich, das kann man jetzt dann endlich ad acta legen. Weil das ohne einander gar nicht möglich ist. Und das Absurde ist, dass man die Kinder ja dann, wenn sie anfangen, auch eigenständige Gedankengänge zu entwickeln, an einen Tisch setzt und sie jeden Tag mehrmals hintereinander 50 Minuten dort sitzen lässt. Sitzen. Ja. Das heißt, ich glaube, worüber sich nachzudenken lohnt, ist, ob man die Schule jetzt aus dieser Verantwortung entlassen will, nach wie vor, hier Zugänge zu schaffen und lieber auf die sehr guten außerschulischen Angebote zurückgreift, wie, ich weiß nicht, hier im Umfeld halt Theater des Kindes oder das Medienkulturhaus in Wels. Das heißt aber immer, dass die Kinder gehen aus der Schule raus, gehen ins Theater oder gehen ins Medienkulturhaus für einen Workshop und gehen dann wieder zurück in die Schule. Oder es kommen halt mal, es gibt mal ein Klassenzimmerstück, das wird dort gespielt, das wird sogar dann noch in einer Schulstunde, also in dieser 50-Minuten-Einheit und dann ist das Theater wieder weg. Oder ich gehe als Theaterschaffender, also das ist jetzt durchaus auch selbstkritisch gemeint, gehe zwei Tage zwei Schulvormittage für einen Workshop in eine Schulklasse und dann gehe ich wieder und dann ist das für die Klasse erledigt, weil die haben eh Theater gespielt. Ja? Und dann kann Schule wieder so passieren, wie es halt immer passiert. Und da ist für mich dann die große Frage, weil Kultur ist, oder Kunst sowieso, Kunst ist Praxis. Ja? Kunst entsteht nur dadurch, dass jemand was macht. Und Kultur ist ja auch nichts Statisches, sondern das ist ja auch ständig in Entwicklung, weil Leute das tun, was sie tun. Und in der Gesamtschau bezeichnen wir das halt dann irgendwann als Kultur. Aber das heißt, für mich ist die Frage, können wir diese Räume schaffen, wo Kinder was tun können? Und das braucht natürlich immer diese Rahmung von, in welchem Alter können sie was tun? Aber können Sie mit dem ganzen Körper und mit ihrer Wahrnehmung und mit ihrem Drang auf sich zu bewegen, können Sie da vorkommen in dieser Arbeit? Lernen, das wissen wir auch, ist immer stärker, wenn es mit Erfahrungen und mit Gefühlen verbunden ist. Also ich nenne das dann immer das heiße Wissen und im Gegensatz zum kalten Wissen, wo man dann sich halt dann aus einem Buch was reinzieht, ohne das jetzt vollständig zu verteufeln. Ich habe auch Allgemeinbildung genossen und
habe Bücher gelesen
und habe das und genieße das auch sehr. Also vielleicht für die Diskussion danach nochmal kurz zu dieser Ausgangsfrage zurück, also im Sinne von, brauchen Kinder eine eigene Kultur, wo für mich diese Frage dahinter steht, wohin soll denn die Kultivierung unserer Kinder gehen?
Okay, danke. Ja, ich habe jetzt einen großen Vorteil, ich bin kein Fachmann. Also wir werden jetzt versuchen, mit unseren Erfahrungen durch die nächsten paar Minuten zu dilettieren. Die Frage, ob Kinder eine eigene Kultur brauchen, hätte ja. Also mein erster Reflex war, na klar, selbstverständlich. Wie ich dann ein bisschen nachgedacht habe über die Geschichte, bin ich auf ein Erlebnis mit meinem, oder ein doppeltes Erlebnis mit meinem Sohn gestoßen. Das sieht man dann, dass es offensichtlich komplizierter ist. Der ist jetzt 17 und ich habe, ich weiß nicht wie lange, Jahre versucht draufzukommen, was ist zum Beispiel bei Theater, das ist, oder Schauspiel oder dramatische Darstellung, das, wo ich den stärksten Zugang habe. Also da habe ich immer versucht zum draufkommen, was ist das, was ihm gefällt und was ihn anspricht. Und da gab es viele Erlebnisse, wo ich hingerissen war und ganz fertig war und fest überzeugt war, das muss ihm auch gefallen. Und auf meine Frage nachher, wie es war, hat er gesagt, lang. Wenn ich Glück gehabt habe, manchmal hat er gesagt, langweilig. Oder wenn er freundlich war, hat er gesagt, na ja, also so. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt, ich glaube, er war 10, da haben sie im Landestheater von Peter Androsch die Oper Zeichnen im Schnee gespielt. Zeitgenössische Musik, Oper dazu. Und weil der Peter Androsch ein Freund von uns ist, sind wir dort hingegangen und irgendwie die Theaterbeschäftigten, die haben uns so aus einer Mischung aus mitleidig und ist völlig durchgeknallt angeschaut, dass wir diesen 10-Jährigen da hineinschleifen. Und der ist diese anderthalb Stunden da drin gesessen und war fasziniert und gefesselt. Er hat dann nicht einmal wirklich sagen können, war es die Musik, waren es die Bilder, war es der Text. Aber das war ein Erlebnis von ihm, auf das er sich heute noch erinnern kann. Wie gesagt, von einem 10- zu einem 17-Jährigen geht ja sehr viel an solchen Erlebnissen verloren. Also ich tue mir schon sehr schwer zum sagen, was ist denn das eigene? Trotzdem hätte ich gesagt, natürlich gibt es viel Kunst und Kultur, wenn man das schon so schlampig verwenden will, das zielgerichtet für Kinder ist und Kinder brauchen wahrscheinlich auch immer wieder zielgerichtete Angebote für sie. Angebot heißt nicht nur, dass sie es konsumieren können, sondern heißt natürlich auch in vielen Fällen, dass sie mittun können. Wobei ich glaube, es hat beides die Berechtigung. Also sowohl klassisches Theater im Sinne von, also wenn ich jetzt nur über Theater rede, hingehen, sitzen, schauen, mitdenken, nachdenken drüber, oder eben hingehen, mitmachen und sie so eine neue Welt zu erobern. Von daher denke ich, wie gesagt, es braucht beides. Es braucht das Angebot für die Kinder, andererseits aber auch das Angebot mit den Kindern. Das, was ein wesentliches Kriterium ist, so schwierig das auch immer zum Fassen ist, ist Qualität. Also kann ich nur sagen, die Kinderfreunde haben eine lange, jahrzehntelange Geschichte, wo immer die Auseinandersetzung eine Rolle gespielt hat. Wir brauchen Angebote für Kinder bei Büchern, bei Theater und so weiter und so fort, wo qualitativ gute Angebote gemacht werden. Also, nur als Illustration, dass man nicht glauben, nur heute ist alles so fürchterlich. Die Kinderfreunde sind 1908 gegründet worden und haben im gleichen Jahr in Graz und haben im gleichen Jahr eine Kinderbibliothek gegründet mit der Begründung, es gibt zu wenig gute Kinderbücher. Das heißt also, nicht nur heute jammern wir darüber, dass viele Angebote nicht gut sind. Das ist eine alte Sache offensichtlich. Haben wir manches verändern können, aber dieses Qualitätsdilemma haben wir nicht bewältigt. Das, was wahrscheinlich in einem hohen Ausmaß dazukommen ist, ist dieses Konsumismus-Thema. Also dass dieses Ware sein, alles kaufen können oder vieles kaufen können. Und dass im Vordergrund steht, verkaufbar oder kaufbar zu sein und irgendein ein anderes Kriterium keine Rolle mehr spielt. Also das ist nur eine Sache, die für uns als Kinderfreunde wichtig sein und ist. Und darum beschäftigen wir uns damit, Kindern Kunst und Kultur in unterschiedlichen Formen anzubieten. Also darum betreiben wir das Theater des Kindes, darum machen wir so Sachen wie die Kinderfilmtage oder bis hin zu dem, dass die Kinderfreunde auf Bundesebene einen eigenen Kinderbuchverlag betreiben. Das, was natürlich eine Frage ist, und ich glaube, das ist immer eine Frage, wenn es um Kunst und Kultur geht, ist die Frage der Finanzierung. Also das ist ein zentrales Thema. Und ohne, dass ich irgendjemandem etwas wegnehmen oder schlechtreden möchte, aber das Theater Phoenix und das Theater des Kindes haben seit einigen Jahren in etwa gleich viele Besucher im Jahr. Wobei der große Unterschied ist, das Theater des Kindes hat diese Besucher nicht nur, wenn man so will, in Kuddelmuddel, sondern auch sehr vielen Schulen und sehr vielen Kindergärten oder in Gemeinden draußen. Aber in etwa so gut 20.000 Besucher haben beide Einrichtungen. Und die, wie gesagt, nur mal, ich will niemandem etwas wegnehmen oder wegreden, aber die finanzielle öffentliche Dotierung des Phoenix ist natürlich um ein Vielfaches größer und höher als für das Theater des Kindes. Das heißt, wenn wir den Anspruch ernst nehmen, dass wir sagen, Kinder brauchen eine eigene Kultur und brauchen vor allem eine qualitativ hochstehende eigene Kultur, dann müssen wir auch über die Finanzierung reden und dann müssen wir auch darüber reden, dass Kinderkultur nur mal schlechter dotiert ist als Kultur im eigentlichen oder im normal gebräuchlichen Sinn für Erwachsene.
Es ist ja auch eine Wechselwirkung. Also was ich viel feststelle, dass kleine Kultur für kleine Menschen, das ist, ich stelle so viel fest, dass Kinder einfach für dumm gehalten werden. Und alles ist ein bisschen, alles ist schön bunt, am Schluss tanzen wir und es ist in Ordnung. Und wenn's für die Erwachsenen so ein bisschen doof ist oder so, ist das macht mich staunen. Vor allem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder emotional absolut mündig sind, dass die Ängste und Hoffnungen unsere teilen. Ja? Und wir muten ihnen dermaßen viel zu eigentlich in unserem Alltag, was die alles verarbeiten müssen oder irgendwie checken müssen. Aber dann gehen sie in ein Kinderkonzert und es ist so birreweich. Es ist so unter jeder Hose. Da kann ich mich einfach nur aufregen, dass dann immer alles nivelliert wird. Oder? Und ich kämpfe schon so lange dafür und jetzt komme ich auf dieses Finanzieren. Eigentlich müssen wir die besten Musiker, die besten Schauspieler, die besten Bedingungen für Kultur für Kinder haben, was aber auch heißen würde, wir müssten als Kulturschaffende für Kinder auch besprochen werden, wie ernstzunehmende Schauspieler, wie ernstzunehmende Musiker, also dass das Feedback auch entsprechend ist. Und das hat alles eine Wechselwirkung. Wie vielmal habe ich schon gedacht, mein Gott, du Schauspielerlein, wenn du es nicht so machen würdest, ja, wo hättest du ein Auskommen? Also, und es soll eben nicht so sein. Also mit dem Anspruch, den wir haben an Kinderkultur, das muss hoch. Und jetzt kommen wir in die Qualitätsdiskussion und damit auch in die Finanzierungsdiskussion. Und das hängt so vieles mit so vielem zusammen. Aber ich glaube, man kann feststellen, es ist erschreckend, wie blöd wir eigentlich die Kinder halten. Es ist unglaublich. Sprachlich, inhaltlich, ästhetisch. Mich erstaunt das. Und nicht nur hier, ich habe das überall gesehen.
Also das nur mal Fatalere ist ja dazu. Das Dilemma ist ja, dass wir das nicht nur bei den Kindern haben, wenn man sich so breitgängige Erwachsenenkulturangebote anschaut, dann... Dann tanzen am Schluss auch alle.
Ja, aber ja. Ja, oder schon am Anfang. Ja. Ich habe ein Theater gesehen, nur der Kronleucht hat so viel gekostet wie eine volle Produktion für Kinder. Ja. Und ich habe nicht mal gewusst, warum dieser eigentlich da hängt.
Darf ich da gleich was einwerfen? Wir hatten wunderbare Klangwolke mit den Tieren, das Projekt war wirklich toll, ein sensationelles Erlebnis am Nachmittag, dann war die Aufführung am Abend, war auch schön, war wirklich schön, die Stimmen, das Stück über die Arche Noah, und dann ist es passiert, dass ein nicht beenden wollendes Feuerwerk eigentlich alles kaputt gemacht hat. Und es war traurig, weil man denkt, man nimmt auch die Linzer und Linzerinnen nicht ganz ernst, also die Erwachsenen genauso wenig, mit dieser immer der Vorstellung, man muss 8000 Leute mit einem Feuerwerk begeistern oder beeindrucken. Es war traurig, ich war richtig traurig danach.
Ich finde es super, was da jetzt angesprochen worden ist. Ich habe mich ja sehr eingehend in den letzten 20 Jahren mit Glücksforschung beschäftigt und bin da so drauf gekommen, dass wir als Kinder ungefähr 400 Mal am Tag lachen, lebendig, entspannt, offen, herzlich, kreativ sind und eigentlich zumeist glücklich. So zweijährige Kinder spreche ich mal. Ja. Normale Erwachsene lachen ungefähr 15 Mal und depressive Menschen gar nicht mehr. Das heißt im Klartext sozusagen, wir halten es für normal, dass wir 96% unseres Lachens verlieren. Und ich meine, die Gesellschaft ist so ignorant, dass das niemandem auffällt mal. Ja. Und ich bin selber den Dingen sehr eingehend nachgegangen in meiner Biografie, ja, und habe merke, dass in den ersten, sage mal, 18 Jahren meines Lebens sozusagen ich nicht das geringste Recht gehabt habe nach dem Demokratiegesetz, sozusagen nach der Verfassung, weil wenn du aufgemuckst hast, hast du eine Watsche gekriegt, das war das Einzige. Ja. Und in der Schule sozusagen sitzt du 40 Stunden drinnen oder 44 in der HTL, ja, und du hast überhaupt nichts zu sagen. Das heißt im Klartext, wir wurden zu einem relativ konsequenten, emotionalen und wesenshaften Selbstbetrug erzogen, würde ich sagen. Und wenn ich mal im Augenblick die Situation in Deutschland anschaue mit der Depression, mit dem Thema Depression nach dem Selbstmord von Robert Enke, ja, wo in allen Zeitungen das Thema endlich angesprochen wird, diese ganze Scheinwelt, sag ich mal, ja, dann ist es einfach dieser gigantische Selbstbetrug, der auf die intensive, auf diese komische Beziehung der Menschen zu sich selbst hinweist. Weil eigentlich ist ja das, ich sag mal, unsere Beziehung zur Freude und zum Glück, sag ich mal, unsere Beziehung zu uns selbst, unserem Wesenskern, das eigentlich die Kinderseele darstellt. Und meine Vorstellung einer Kultur der Kinder muss einfach die Schlüsselqualität von Freude, Glück, Leichtigkeit, Lust einfach haben. Und nicht dieses Machtprinzip der Erwachsenen, das eigentlich permanent lustzerstörend ist und das auch die Probleme in unserer Wirtschaft sozusagen hervorruft. Wo keiner Lust hat eigentlich, 70% der Leute haben eh keine Lust, ja. Aber mit dieser Unlust produzieren gleichzeitig alle Krisen und Klimawandel. Das ist doch nicht Intelligenz, sondern das ist meines Erachtens Dummheit, ja.
Ja, ich wollte eigentlich auch in die gleiche Richtung etwas sagen. Ich finde, die Kultur, die wir den Kindern zumuten, ist die Kultur der Erwachsenen. Die Scheinkultur der Erwachsenen möchte ich noch dazu sagen. Und wir bringen diese Kultur den Kindern, genauso wie in der Schule, in einer Art Frontalunterricht zur Kenntnis. Es gibt natürlich jetzt eine Menge Leute, die sich bemühen, so wie der Herr Rinderknecht zum Beispiel, möglichst tief in die Kinderwelt einzusteigen und dort Gutes zu tun, sagen wir mal so. Aber es ist zu spät, denn die Kinder werden ab 3 Jahre vor den Fernseher gesetzt. Sie erleben dort Welten, wie zum Beispiel diese Winke-Winke-Parade und so weiter, bis zu den brutalsten Zeichentrickfilmen. Das ist ihre Welt und das schauen sie sich gern an. Es wäre gelogen, wenn wir glauben, die Kinder können unterscheiden zwischen dem, was dort passiert und was noch schlimmer ist, zwischen der Wirklichkeit und dem, was dort passiert. Und dieses Verhältnis und diese Art und Weise des Kulturnahebringens hat natürlich einen gewissen Hintergrund, nämlich den, die Kinder schon dazu zu erziehen, gute Konsumenten zu werden. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt und wogegen viele Leute versuchen anzukämpfen, aber im Vorhinein meiner Meinung nach auf verlorenen Posten stehen. Denn diese infantile Welt, die den Kindern da vorgemacht wird, das klingt vielleicht jetzt ein wenig widersprüchlich, aber die setzt sich fort in den Erwachsenen. Schauen Sie doch, mit welchen infantilen Argumenten Leute heute bei einer Befragung auf Sachen antworten, die in Wirklichkeit Verantwortung bedeuten. Eigene Verantwortung für die Kinder. Und so gesehen, finde ich, gibt es da eine Riesenaufgabe, diese Sachen zu bewältigen. Alles klar.
Dankeschön.
Ich möchte jetzt nicht in die Depression verfallen. Ich habe das Gefühl, diese letzten Statements waren wohl sehr, sehr traurig und rührend, weil ich glaube, dass wir schon auch sehen müssen, dass sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Und dass Linz, Oberösterreich, also ich kenne Linz halt im Speziellen und arbeite jetzt 10 Jahre im U-Hof-Theater für junges Publikum und da hat sich sehr viel getan und da gibt es tolle Angebote und wir haben sehr, sehr viele Kinder, die einerseits uns besuchen, aber wo natürlich auch die Theaterpädagogik rausgeht. Und da denke ich mir schon, es hat sich viel getan, da müssen wir halt natürlich einfach immer weitermachen. Und ich kann den Herrn Zeitlinger nicht ganz so zustimmen, wenn Sie sagen, es
es reicht nicht, wenn die jetzt Moby Dick, wenn wir das Stück gerade spielen, in einer Stunde abgehandelt sehen, sondern ich glaube, das kann halt immer nur eine Anregung sein. Und es ist vielleicht gescheit, dass Sie sehen es in einer Stunde abgehandelt und beschäftigen sich vielleicht später mal daran und erinnern sich dran. Natürlich würde ich mir auch wünschen, und ich glaube, da können wir halt, wir als Erwachsene, alle nur dafür kämpfen und eintreten, dass jedes Kind einmal Theater spielen kann, nicht nur einmal im Schulleben, sondern möglichst jedes Jahr. Also das sind ja Dinge, wo wir, glaube ich, jetzt sagen müssen, wir sind ja zumindest auf einem Weg.
Oder Moby Dick vorgelesen bekommt.
Oder, ja, natürlich, wunderbar. Das sind alles Dinge, nur wenn wir jetzt wirklich da ständig bedauern, wie schlimm alles ist, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir können wirklich nur schauen, auch einmal so eine Standortbestimmung machen. Es gibt viel, es hat sich auch im letzten Jahr viel getan. Es hat sich in den letzten 15, 20 Jahren viel getan. Wo können wir denn weitergehen?
Dankeschön. Bitte, Iris.
Ich wollte noch eine neue Dimension reinbringen zum Thema, brauchen Kinder eigene Kultur? Ich würde sagen, ja, sie brauchen eigene Kulturräume. Also was stelle ich mir unter Kulturräume vor? Sie haben das schon angesprochen, Kinder sollen sozusagen Platz haben, sich selbst zu entwickeln und das tun, was sie tun wollen müssen. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Räume, wo wir Erwachsenen draußen sind. Es gibt keine öffentlichen Plätze, wo Kinder ihre eigenen Zugänge leben können. Ihr gebt zu bedenken, es hört auf mit dem Kindergarten. Wenn man sich im Kindergarten ansieht, was machen die Kinder? Sie leben sich in Rollenspielen, in unterschiedlichen Kreativtätigkeiten aus, in der Puppenstube und so weiter. Und schlagartig mit dem sechsten Lebensjahr gibt es keinen öffentlichen Ort mehr. Ich möchte jetzt nicht, also Theater, es gibt hervorragende Kinderkultur, es gibt gute Qualität, man muss sie genauso suchen wie in der Erwachsenenwelt, aber sie ist da, also das möchte ich überhaupt nicht missen oder da sehe ich eine gute Entwicklung, aber auch das Theater erfüllt das nicht. Das heißt, da müssen wir mal ganz anders überlegen, wie können diese Sozialräume ausschauen für Kinder, wo wir Erwachsene draußen sind. Und eine andere Dimension ist, ich bin Kunst- und Kulturvermittlerin, ich beschäftige mich seit 15 Jahren damit, wie kann ich Kultur und Kunst an Kindern vermitteln. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Aber was ich ganz speziell merke, ist, dass der Kreativbereich, Malen, Keramik, sämtlich diese Ausdrucksformen, es gibt auch da keine Räume. Ich mache in der Schule dreitägige Workshops. Ich scheitere an Räumen. Ich darf nirgends einen Farbklecks hinmachen. Das sind die Grenzen in der Realität, die uns die jegliche Form einengen, mit Kinderkulturräumen umzugehen.
Danke. Und bei Räumen mir fällt gerade der Wald ein. Es gibt auch keine mehr Wälder, wo die Kinder für sich irgendwas erleben.
Jetzt die Waldpädagogik, ja.
Ich habe gelesen, dass ganz viele Kinder nicht mehr richtig rückwärts gehen können. Ja. Weil sie das nicht mehr probieren auf den Baumstämmen und vertrauen. Und was das heißt, ist unglaublich.
Also ich bin kein ausgebildeter Pädagoge oder sonst jemand, der sich mit Kinderpsychologie und dergleichen beschäftigt. Ich bin im Prinzip nur schlicht und einfach ein Großvater. Und ich habe ein bisschen ein Problem, was ist Kinderkultur überhaupt? Beginnt nicht, die Frage stelle ich mir und die Frage stelle ich euch, das nicht schon zu Hause im persönlichen Gespräch? Beginnt es nicht die Kultur beim Essen, Tischkultur? Und ich stelle mit meinen beiden Enkelkindern, die 3,5 und 5 Jahre sind, fest, also die sind ganz hervorragende Gesprächspartner, wenn man ihnen zuhört. Und da finde ich, beginnt die Kultur. Nicht nur, dass ich jetzt ins Theater gehe, selbstverständlich, ich gehe gerne ins Theater. Wir haben auch mit unseren Enkelkindern schon das eine oder andere besucht, altersgerecht. Aber ich glaube, Kultur beginnt bei einem selber. Was mache ich und wie gehe ich mit dem Kind um und mit der Zeit und mit dem Inhalt? Und man kriegt, wenn man zuhört, so viel Reflexion. Also das ist für mich jetzt Kultur und nicht nur auf Raum und so weiter.
Möchten Sie dazu was sagen?
Nein, das ist ja schon ein bisschen vorhin so eingehend auf die Räume. Das Problem ist, dass wir so irgendeine Gemischung haben aus dem, dass tatsächlich die Lebensräume für Kinder tatsächlich lebensgefährlich sind. Ne? Wir sind ja damit beschäftigt, Kindern irgendwie Bereiche zu schaffen, die quasi Ghettos sind, wo es halbwegs sicher sind, wo keine Autos fahren, wo möglichst wenig passieren, dass ihnen nichts passiert. Also das eine ist das. Und das kriegt dann so eine Dynamik, dass die Erwachsenen dann auf der anderen Seite wieder so überängstlich sind, dass selbst in den Räumen oder in den Zeiten, in denen es ginge, das wieder nicht erlaubt wird, weil es könnte ja was passieren. Ne? Also von daher glaube ich auch, dass Kinder und Jugendliche heute Erfahrungen nicht mehr machen, die frühere Generationen gemacht haben. Und das geht halt bis zu dem, dass sie nicht mehr rückwärts gehen können, weil halt die entsprechenden Lebensrealitäten anders ausschauen. Trotzdem darf ich davor warnen zu glauben, dass früher das alles, also wie gesagt, das glaube ich schon, dass sie geschickter waren, dass sie Lebensräume besser erobern haben können und so. Aber sonst, also selbst beim Miteinander reden bin ich mir nicht sicher, ob man uns da nicht manches schön reden aus der Perspektive noch zurück, ob das früher wirklich so war.
Die Kommerzialisierung war nicht so groß, das, oder?
Das ist eigentlich nicht so. Ja, das. Also, dass man sehr viel so völlig künstliche Lebensräume haben, das glaube ich. Ja.
Also ich persönlich habe auch oft den Eindruck, dass viele Eltern ihre Kinder gerne irgendwo hinbringen. Da sind sie eine Stunde im Kino oder eine Stunde im Theater oder sonst wo. Damit haben sie sozusagen ihr schlechtes Gewissen, weil sie keine Zeit so für sie verwenden können oder auch nicht wollen. Und meine Kinder machen ja eh das und das dürfen sie und überall sind sie dabei sind da die Kinder werden ja da überfordert. Die hetzen oft von einer Ausbildung und von einem Event zum anderen. Und wenn dann einmal ein Tag nichts ist, erlebe ich das und höre das auch oft. Das ist furchtbar, schrecklich. Aber das Kind weiß mit sich dann gar nichts mehr anzufangen. Also wenn das diese einsamen Nachmittage öfter sind, dann wundert man sich oft, wie Kinder mit einfachen Dingen ganz hervorragend spielen können und in Rollenspiele schlüpfen. Also ich sehe das, beobachte das immer wieder. Und darum denke ich mir, es kann schon ein zu viel auch sein. Also ich kann da vielleicht ein Beispiel aus dem Sport bringen, wenn man Kinder zu bald in eine gewisse Leistungsschiene bringen will beim Sport, dann sagt das Kind mit 12, ja, ich will das nicht mehr. Und er hat vollkommen genug von, also kann das in dem Kulturbereich oder Kunst bei Kindern nicht ähnliche Folgen haben? Es ist ja so, dass die jungen Leute, ich weiß das vom Brucknerhaus, die Kinderkonzerte sind ausverkauft, da werden die Eltern bringen die Kinder hin und also es ist unglaublich, mit welcher Begeisterung die Kinder dort sind. Aber die jungen Leute gehen nicht mehr ins Brucknerhaus oder kommen ganz wenig. Also da ist ein großer Bedarf.
Naja, ich glaube, das sind jetzt verschiedene Faktoren. Das eine, wo du auch sagst, das mit den Räumen, ich glaube, das meint in unserer Zeit auch, das müssen leistungsfreie Räume sein. Also es müssen Räume sein, wo man eben nicht dann noch zum Theater spielen geht, damit man da auch noch gut dasteht oder vielleicht sogar für diese andere Note bekommt, das ist ja dann schrecklich, sondern das müsste eigentlich auch völlig entkoppelt werden. Ja. Und das ist halt die Frage, kann man sowas auch innerhalb der Schule dann schaffen oder geht es sowieso nur außerhalb? Das ist schon eine. Weil die physischen Räume wären in der Schule zum Teil eigentlich vorhanden, wenn man sie verwenden dürfte.
Ich denke mal, Schule ist ja auch ein ganz wichtiger
Kulturbringer. Ja.
Also ich würde das nicht so loskoppeln. Ich bin Kunsterzieherin und Kunstvermittlerin im Land, also ich kenne beide Seiten. Mhm. Und ich kenne auch die Tristesse in der Schule, dieses Abgehackte. Manchmal ärgere ich mich darüber, dass die Künstler glauben, weil ich mache selbst auch Kunst, dass die dann glauben, dass sie da neu oder frisch oder sonst wären oder ich meine, bei allem Respekt von Projekten und dass da tolle Leute kommen, aber wir müssen das gemeinsam machen. Also nicht so wieder sagen, hier Schule und dort die Freie und die kommen dann rein und die bringen dann das Glück da hinein.
Ja, na, eben.
Also wir müssen die Schule neu denken.
Absolut.
Und auch, dass das ein Kulturträger ist.
Genau. Also das war auch einer dieser Sätze in diesen Diskussionen. Man muss eigentlich aufhören, über Schulkultur zu reden und anfangen, über die Kulturschule nachzudenken. Aber zu dem, was du noch gesagt hast, jetzt ist es näher runtergefallen. Ja, aber was war ein zweiter Punkt?
Dass dann die Begeisterung als Jugendlicher nicht mehr da ist, wenn die Kinder schon so gefüttert werden jetzt oder überschüttet werden mit so viel. Die fehlen dann, die jungen Leute.
Die Jugendlichen, ja, danke. Genau, das war's. Na, da gibt es ja auch jetzt diese Zeit zwischen 12 und 18 sozusagen, das weiß man heute auch aus der Hirnforschung, die ist eigentlich für Wissenslernen völlig ungeeignet. Das ist das Blödeste, was man in der Zeit machen kann, weil das gesamte Gehirn umgebaut wird. Da kann nichts gespeichert werden. Da können nur, was da eigentlich passieren sollte in dieser Zeit, ist gesammelt. Ja.
Was ist endlich?
Also, es geht in der Zeit, würde es massiv darum gehen, Erfahrungen zu machen, ja, und zu lernen, in Zusammenhänge zu denken, große, also so strukturelles Denken und natürlich sehr viel auf dieser emotionalen Ebene zu erleben. Ja. Und von dem her auch Schule neu denken, beziehungsweise, also das ist das eine Thema, das andere, dieses Kulturangebot, ja, vielleicht kann man sich einfach mit 16 dann mal nicht in den Maler reinsetzen, sondern muss einfach selber 2 Stunden irgendwie abchillen mit einer Gitarre oder einem Schlagzeug oder keine Ahnung. Aber das ist dann, wenn es dann wieder so Musikunterricht ist in der Schule, in der Musikschule, ist es auch wieder schwierig. Wir kommen immer wieder auf dieses Thema von, es braucht diese Freiräume eigentlich.
Sie wollten was sagen? Dann, die Frage zu viel, kann es zu viel sein? Ich glaube, letztendlich die Geschwindigkeit über solche Prozesse müssen immer die Kinder und die Jugendlichen haben. Und ich glaube einfach, dass es keine Garantie dafür gibt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Also genau das Gleiche, was bei dem einen Kind funktioniert, kann bei dem anderen nicht funktionieren, weil eben Kinder so unterschiedlich sind. Das, was fast eine Garantie dafür ist, dass es nicht funktioniert, ist, wenn man so will, gegen den Willen des Kindes passiert. Ob ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Alles, was mit Zwang funktioniert, glaube ich einfach, dass langfristig nicht funktioniert. Weil die normale menschliche Reaktion ist, dass ich das dann nicht will, was mir da aufgezwungen wird. Und selbst wenn das was Gutes ist und selbst wenn es gut gemeint ist, ich glaube, der Mensch muss dann einfach so funktionieren, dass er reagiert und sagt, das nicht. Nur ganz ein kleines Beispiel. Ich habe von daheim nie den Druck gehabt, mit Büchern auseinanderzusetzen. Es war normal, dass es Bücher gibt. Ich habe erlebt, dass das für meine Eltern wichtige Sachen waren. Und zu Büchern bin ich praktisch hingewachsen. Also da hat es nie einen Bruch gegeben. Aber ich habe auch nie den Druck gehabt, so viele Bücher muss man lesen oder das Buch muss man lesen. Aber da bin ich hingekommen. Ich habe zu anderen Kunstformen von daheim nie einen Zugang gekriegt. Manche habe ich mir dann selbst erobert, zu manchen habe ich bis heute keinen wirklichen Zugang gefunden. Ne? Aber ich habe das nie erlebt, dass ich da unter Druck gesetzt worden wäre oder irgendwer über mich stolz erzählt hätte, so oft war ich im Theater schau, obwohl ich erst 10 bin oder so viele Bücher habe ich schon gelesen, obwohl ich erst so alt bin. Also ich glaube einfach, dass mit Druck gar nichts passiert, sondern einfach mit dem, dass Kinder die Geschwindigkeit selbst bestimmen und dass Dinge positiv besetzt erleben und das dann halt für sich selbst entdecken.
Gewisse können. Vorbilder in der Familie sind dann schon wichtig,
ja.
Wo man die Kinder sanft hinführt in Bereiche, wo's die ihnen Freude machen, ja. und dem auch dann Freiräume schaffen kann, möglicherweise auch zu Hause oder eben mit Ausflügen in den Wald.
Ich denke, es genau, ganz wesentlich dabei ist, dass man versucht oder dass man jedenfalls auch ehrlich versucht, die Kinder, die Jugendlichen in ihren Ausdrucksformen, in ihrer Mitteilung, in ihrer Kreativität ernst nimmt und auch bestätigt. So ein Beispiel, das mir da sehr, sehr negativ begegnet ist, war zum Beispiel, das Lentos wurde mitten in den Lebensraum der Jugendlichen hineingebaut. Dort haben sie Jugendliche getroffen, haben dort sehr viele Erfahrungen gesammelt in der Peergruppe, haben, also da ist einfach viel abgegangen. Dann hat man das Lentos dorthin gebaut und dann haben die Jugendlichen ein gewisses Maß an Auseinandersetzung mit dem Lentos gepflegt, indem verschiedene Dinge beschädigt worden sind, indem der Rollrasen aufgerollt wurde und solche Dinge, das zum allgemeinen Ärgernis dann beigetragen hat. Ich habe mich dann mit ein paar Menschen, die dort maßgeblich verantwortlich sind, auseinandergesetzt und gesagt, kommt man nicht schauen, dass man da Begegnung schaffen, kommt man nicht schauen, dass Jugendliche sozusagen ihre Lebensräume im Lentos darstellen können, in Form einer Fotoausstellung, in Form einer Dokumentation, wie sie in dieser Stadt leben, wie sie das jetzt empfinden, dass ihnen ein Lebensraum, der ihnen wichtig war, abhanden gekommen ist, wie kann man sie da kreativ, aber auch durchaus kritisch auseinandersetzen, dass in einer Stadt sowas eben auch passiert, ohne dass sie eingebunden wurden, ohne dass sie gefragt wurden, ohne dass irgendwas mit den Jugendlichen passiert ist. Ich denke, da könnte man im Nachhinein vieles noch gut machen. Die Aussage war, sie sind doch wohl nicht, sie werden doch wohl nicht glauben, ich kann neben den Hochkünstlern jugendliche Fotos ausstellen. Also völlig, völlig absurde, das ist völlig absurd geführt worden. Und genau dort, denke ich, passiert wirklich das Unrecht den Kindern gegenüber, den Jugendlichen gegenüber. Wir haben ein Musikschulwerk, weil wir Kinder für die Blasmusik brauchen. Nicht, weil wir dort Kinder kreative Auseinandersetzung geben wollen mit Tönen, mit Klängen, mit Melodien, sondern wir brauchen Trompeter, wir brauchen Trommler. Rinnen, möglicherweise noch. Aber dann ist eigentlich schon das Ende erreicht von dem, was wir unseren Kindern da bieten wollen. Wir bieten den Kindern oftmals in den Schulen keinen Kunsterzieher. Also ich habe eine Schule, da gibt es keinen Kunsterzieher in der Schule, der irgendwie die Chance hätte, den Jugendlichen, den Kindern zu zeigen, welche Techniken gibt es, was kann ich tun, um mich kreativ mitzuteilen, um meine eigenen Formen der Kommunikation auch zu finden. Und ich denke, genau dort brauchen Kinder auch eigene Räume für ihre eigene, eigenständige und anerkannte Kultur. Und ich denke, es ist im Behindertenbereich doch einiges passiert, dass auch Ausdrucksformen von Menschen mit Handicaps durchaus sehr positiv zum Teil bewertet werden, weil sie auch Formen finden, die wir als unter Anführungszeichen normale Menschen oft nicht erreichen können. Aber ich denke, es ist wichtig, den Kindern alle Möglichkeiten der kreativen Gestaltung zur Verfügung zu stellen und ihnen selbst zu überlassen, wo sie sich betätigen möchten und wie sie ihre eigenen Ausdrucksformen finden. Da müssen wir sie ernst nehmen und ich glaube, da brauchen Kinder ihre eigene Kultur.
Dankeschön. Aber eines möchte ich vielleicht korrigieren, es war schon ein Gebäude dort, das war nämlich eine Tanzschule. Ja, das ist richtig. Ja, okay. Aber es war ein Gebäude auf alle Fälle dort, also nicht jetzt freibar. Okay, ja. Das wollte ich nur richtig stellen. Ja, bitte sehr.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man sich verstärkt fragt, was begeistert Kinder, was macht ihnen wirklich Freude sozusagen, wofür sind sie bereit, sich wirklich einzusetzen und auch was bringt sie zur Blüte? Und ich glaube, das Problem besteht ja darin, dass die wenigsten Erwachsenen wirklich zu ihrer Blüte gekommen sind und den Kindern ihre eigenen Zwänge wieder aufdrücken. Ja? Das heißt, es wäre eigentlich, die eigentliche Entwicklung liegt an den Erwachsenen sozusagen. Ich meine, es hat ja schon der Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich glaube, dort liegt ein springender Punkt. Ja? Weil das ist unsere primäre Natur eigentlich. Ja? Also diese Begeisterung, Freude, Glück, Liebe, nenne ich mal. Ja? Was könnte man in der Richtung vielleicht tun? Ja?
Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun auf dem Gebiet. Ich glaube, wir werden das heute nicht ganz lösen können, aber ich finde es sehr interessant, die vielen Beiträge. Was würden Sie dazu jetzt sagen, Herr Rinderknecht?
Mir fällt immer ein, ich habe einen schönen Beruf, ich spiele ja, Theater und ich spiele Instrumente und ich glaube, dass ich mache das genauso ernsthaft, wie Spiel bei kleinen Kindern ist. Und das Spielen ist was Wichtiges. Ja, und in dem Sinn fühle ich mich ziemlich privilegiert, ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ja, wunderbar. Wir beneiden Sie. Oh, oh, oh. Gibt es noch Fragen?
Ich würde doch gerne
etwas sagen. Ja, kommt schon.
Ah,
Und Entschuldigung vorweg, ich bin eine für Sie Engländerin, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch braucht Kultur und es fängt natürlich selbstverständlich die Bewusstsein zu Hause an. Leider hat nicht jeder das zu Hause. Ob das für Kinder, für eigene Kultur, sage ich ja, aber das schließt auch nicht eine Kultur, eine normale Kultur, ich rede vom Theater jetzt, erwachsene Kultur schließt absolut nicht aus. Es sind so viele Punkte heute gefallen, dass ich ein bisschen wirr im Kopf bin. Das ist in tausend verschiedene Richtungen gegangen. Aber das sind viele Sachen, was ich sage, ich weiß nicht, Kinder, ich weiß nicht, spielen die Kinder nicht mehr zu Hause? Ich denke schon. Die spielen trotzdem zu Hause. Die spielen mit den Playmobil-Sachen. Die können vielleicht nicht rückwärts mehr gehen.
Vor dem Fernseher.
Ja, dann spielen die, okay, die spielen vor dem Fernsehen, aber schauen gleichzeitig Fernsehen zu. Das kennen sie. Sie können auch den Aufsatz auch noch schreiben und machen gleichzeitig. Das habe ich damals und jetzt erst recht nicht machen können. Kinder können auch einige Sachen, sie können vielleicht nicht mehr rückwärts gehen, aber sie können andere Sachen machen, was wir nicht können und nicht können. Der Mensch entwickelt sich. Ich finde, das ist wichtig, dass eine Kultur für Kinder und für Jugendliche da ist, aber ich finde es wichtig, dass überhaupt eine Kultur gepflegt wird für alle Menschen, weil nur wenn die Erwachsenen, die mit den Kindern umgehen, ob das die Eltern sind, die Lehrer sind, die Theaterschaffende, wenn nur solange die offen bleiben, können unsere Kinder in Zukunft dann bleiben. Und das hängt von den Erwachsenen aus. Sie haben tausend verschiedene Punkte, auch zum Beispiel das Schulsystem. In England weiß ich, dass es, ich weiß nicht, wie viele Schulen jetzt das sind, aber es auf jeden Fall drei waren es vor 5 Jahren, die tatsächlich fachübergreifende Lehrprozesse machen. Das heißt, man kann durch darstellendes Spiel Mathematik lernen. Das haben sie mir wirklich gezeigt in Beispielen. Und es sind mehr und mehr Schüler, die in diese Richtung machen und arbeiten. Ich glaube, das wird Österreich nicht entgehen können. Die werden da mitmachen müssen, so wie Deutschland. Ein Schritt jetzt noch voraus. England ist wirklich sehr fortgeschritten mit dieser Entwicklung, mit einer anderen Art von Schulsystem, wo natürlich nicht unbedingt zielführend ist, vielleicht die 4 oder 6 Stunden nur sitzen. Aber in unserem Leben muss man auch lernen zu sitzen, manchmal. Das ist einfach, man muss sich eingliedern, ein bisschen in das System. Das sind, sehr viel, sind tausend Sachen, da habe ich geschrieben, was ich alles nicht lesen kann. Ich wollte nur sagen, Kultur, ja. In jeglicher Form. In jeder Form, wo es nur möglich ist. Ist egal, ob das Privaträume sind, Räume zu Hause, gefördert von ins Theater gehen, Theater selber machen mit den Freunden. Kultur ja, aber für Erwachsene genauso.
Dankeschön.
Ich komme jetzt auf meine beiden Enkelkinder wieder zurück. Da bin ich ganz bei Ihnen. Bei uns wird nur gezielt ferngesehen, gezielte Sendungen, auch gemeinsam. Sie werden auch nachher besprochen. Aber die Kinder entwickeln selber Rollen. Die spielen selber etwas. Aus nichts heraus. Die maskieren sich mit irgendeinem Tuch und schon das eine Kind hat diese Rolle, das andere eine andere. Und da ist es hochinteressant, ihnen zuzuhören, auch welchen Sprachgebrauch sie haben. Und es, ich wiederhole mich jetzt, also wenn man selber als Erwachsener, wo man da mitverantwortlich ist für die Entwicklung von diesen Kindern, wenn man denen zuhört, ich kann aktiv zuhört, dann kann es auch nur in die Richtung Kultur gehen.
Zuhören braucht Zeit.
Zuhören braucht Zeit, natürlich. Ja.
Zeit.
Zeit ist ein massives Problem, natürlich. Ja. Sicher.
Dankeschön.
Ich möchte gerade bei dem Stichwort Zeit einsetzen. Ich glaube nicht, dass das Zeit das Problem ist. Ich glaube, es ist die Lust. Ja, weil alles, wo wirklich, ich sag mal, Freude dran beteiligt, was ich wirklich will, da habe ich Zeit dafür. Ja. Die Zeit, das ist eine Ausrede, meines Erachtens.
Ja, ich kenne auch alleinerziehende Mütter, die ziemlich viel Lust hätten für was anderes und aber keine Zeit haben dafür, weil sie einfach mal offen müssen, es auch eine Realität hat. Weiß das dann nicht? Oder? Nee.
Vielleicht ist es nicht nur die Quantität, wo wie viel Zeit man benutzt mit den Kindern, sondern der Qualität von der Zeit. Ist oft einmal eine halbe Stunde ist mehr wert, als wenn man 4 Stunden Zeit hat. Aber eben, dass man wirklich dann, wenn man nur das Kind ins Bett bringt, dass man da 10 Minuten einfach nimmt. Ich meine, das kommt wieder auf Kultur im weitesten Sinn. Gut essen gehen, gut leben, bewusst. Ja. Nicht unbedingt der Qualität, sondern der nicht unbedingt der Quantität, sondern der Qualität.
Dankeschön. Gibt es keine Fragen mehr? Möchten Sie zum Abschluss dazu noch etwas sagen?
Das ist offensichtlich eine sehr komplizierte Frage, mit der die anscheinend so einfach ist, ja, dass man eigentlich nur Ja drauf sagen braucht. Das ist, wenn man ein bisschen anfängt, darüber nachzudenken, zu reden, dass es sehr viel komplizierter ist und dass nicht, dass zwar das Ja stimmt, aber dass trotzdem kompliziert ist.
Aber wie?
Ja, okay. Markus? Ja, ist ein großes Thema, das auch sehr, diese Grundwerte einer Gesellschaft auch berührt. Eben, wenn Freude kein Grundwert ist bei den Erwachsenen, dann gibt es für die Kinder auch keine Räume, wo sie das empfinden können. Das geht sehr tief.
Herr Rindemann. Ja, sicher noch was auf Ihrem Zettel stehen. Bitte.
Ich muss nichts mehr.
Musst du zum Zug? Wenn
du, was?
Musst du zum Zug?
Nicht, noch nicht. Nein,
nicht.
Ja, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt und alles geklärt ist, dann
alle Fragen offen.
Für heute Abend, dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Beitrag und danke für Ihr Interesse. Ich möchte zum Kepler-Salon noch etwas sagen. Sie wissen, dass der Kepler-Salon mit dem 16. Dezember die letzte Veranstaltung hier sein wird, offiziell für das Projekt 09, Linz 09 wird zu Ende gehen, wird auslaufen. Es gibt einen Freundeskreis, der die Freunde des Kepler Salon oder Freundinnen des Kepler Salon. Wir möchten, dass das erfolgreiche Projekt nächstes Jahr weitergeht. Wir setzen uns sehr dafür ein. Wir brauchen aber jede Unterstützung. Und wenn Sie der Meinung sind, das ist eine gute Einrichtung, der Kepler Salon, der würde mir vielleicht nächstes Jahr fehlen, wenn es ihn nicht mehr gibt. Bitte unterstützen Sie uns in jeder Form finanziell. Mit Freunden sprechen Sie darüber. Wir brauchen Sponsoren. Wir brauchen Ihre Stimme. Wir haben ein Formular. Da können Sie sich bitte eintragen, ob Sie dafür sind. Wir hoffen sehr, dass Kepler Salon weitergehen wird, aber alleine werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen viele, viele Unterstützungsmitglieder und Freunde. Bitte, wenn Sie, wie gesagt, daran interessiert sind, bitte beteiligen Sie sich.
Ja. Ja, was, ne?